Vorstandsneurotiker. Hier ist der Wohlstandsneurotiker, der Podcast der Neulandrebellen. Mein Name ist Tom J. Wellbrock und ich muss mich jetzt natürlich zunächst mal vom Terrorismus distanzieren. Obwohl, muss ich das eigentlich? Ich habe keine Nähe zum Terrorismus. Hatte ich nie, werde ich auch nie haben. Ich kann mit Terroristen überhaupt nichts anfangen. Im Gegenteil, ich verabscheue sie. Ich verabscheue das Töten von Menschen, insbesondere wenn es auch noch Frauen und Kinder sind, Zivilisten an sich. Terrorismus, egal aus welchem Land, egal mit welcher Religion er daherkommt oder auch ohne Religion, ist grundsätzlich verabscheuungswürdig. Also brauche ich mich davon eigentlich gar nicht zu distanzieren. Wenn ich jetzt aber sage, ich distanziere mich nicht vom Terrorismus, dann bin ich ihm schon wieder ein bisschen näher gerückt. Also distanziere ich mich vielleicht doch lieber vom Terrorismus? Ich weiß es nicht genau. Aber ich lege mich mal fest, ich sage einfach mal, nein, ich muss mich nicht vom Terrorismus distanzieren. Ich bin kein Terrorist und ich unterstütze keine terroristischen Ideen. Vor ein ähnliches Problem wie das ich gerade geschildert habe, ist jetzt gleich der palästinensische Botschafter in Österreich gestellt, der versucht, auf die Fragen von Dunja Hayali zu antworten. Hören wir also mal rein.
Aus Wien zugeschaltet ist mir jetzt Abdal Shafi. Er war von 2010 bis 2013 Leiter der diplomatischen Mission Palästinas hier in Deutschland und ist jetzt palästinensischer Botschafter in Österreich. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Distanzieren Sie sich von der Terrororganisation und dem Terror der Hamas?
Tja, was soll er jetzt sagen? Dadurch, dass sie diese Frage stellt, wie sie sich stellt, dass sie sie überhaupt stellt, impliziert sie, dass er dem Terror nahesteht. Sonst bräuchte er sich ja nicht zu distanzieren. Davon abgesehen muss man allerdings bei dem ganzen Konflikt zwischen Israel und Palästina, ich weiß, das werden jetzt einige nicht gern hören, man muss den Kontext betrachten. Darauf kommt der Botschafter gleich zu sprechen. Ich will hier also nicht vorgreifen.
Terror kommt von Seiten Israels. Ich wundere mich Ihre Einseitigkeit. Nach so einem schrecklichen Massaker, Gemetzel gestern, sprechen Sie noch über Terror, ohne Israel zu nennen? In Ihrem Bericht wollen Sie verifizieren nach dem Angriff von gestern, aber als die Lüge über die Abköpfung von Babys haben Sie, ohne das zu verifizieren, wiederholt in allen Ihren Sendungen. Ohne das zu verifizieren.
Herr Botschafter, bei allem Respekt,
bitte Sie, hören Sie auf mit Ihrer Einseitigkeit.
Entschuldigung, es gibt hier keine Einseitigkeit.
Es gibt hier keine Einseitigkeit, okay. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also, dass ausgerechnet jemand von den Öffentlich-Rechtlichen und ausgerechnet auch noch Dunja Hayali behauptet, es gäbe keine Einseitigkeit. Es gibt in den Öffentlich-Rechtlichen nie so viel Einseitigkeit, wie wir sie seit Corona erlebt haben. Corona, Ukraine, jetzt auch Israel, Palästina. Natürlich ist das eine einseitige Berichterstattung. Und der Botschafter hat natürlich aus seiner Perspektive mit dem Vorwurf dieser Einseitigkeit recht. Ich weiß, ich mache mir mit dieser Aussage nicht so wahnsinnig viele Freunde, aber ich habe mich dran gewöhnt und es ist ja, wie es ist.
Sie sprechen über das, was gestern in Bezug in Gaza auf das Krankenhaus passiert ist. Da gibt es noch keine Fakten. Lassen Sie uns über die Fakten sprechen. Und zwar, dass so viele Juden
Wieso?
Und Jüdinnen...
Wieso? Die geköpften Babys waren das Fakten, als Sie das wiederholt haben? Warum haben
Sie
das
nicht
verifiziert?
Es
hat sich herausgestellt, dass das eine Lüge ist.
Können wir bitte über die 1300 toten Juden und Jüdinnen sprechen? Das sind Fakten.
Ja, das sind Fakten und darüber müssen wir sprechen. Jeder einzelne von diesen Menschen, von diesen gestorbenen Menschen ist ein tiefer Verlust und es ist eine verabscheuungswürdige Tat. Ohne Wenn und Aber. Das kann ich besonders deswegen ziemlich leicht sagen, weil ich mich ja auch gar nicht vom Terrorismus distanzieren muss, mit dem ich ja nichts zu tun habe. Es gibt ja keine Nähe zwischen dem Terrorismus und mir. Also sprechen wir gerne über diese Opfer. Vergessen wir aber bitte nicht die andere Seite. Und vergessen wir noch etwas ganz anderes nicht. Darauf komme ich gleich zu sprechen.
Das ist die der größte Massenmord seit der Shoah. Und da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Distanzieren Sie sich von diesen Gräueltaten, diesen bestialischen Abschlachten durch die Terrororganisation Hamas.
Erneut die Frage, ob er sich distanziert. Das heißt, in Ihrer Wahrnehmung muss es eine Nähe geben zum Terrorismus. Jetzt spricht sie auch noch vom abscheulichen Abschlachten, was das Ganze dann noch mal ein bisschen brisanter, noch mal ein bisschen heißer macht. Und erwartet also von dem Botschafter, dass er sich vom Terrorismus distanziert.
Können Sie über die 3000 Zivilisten in Gaza reden? Das bestialische Morden eines ganzen Volkes gestern,
Herr Botschafter, der Herr Scholz, noch einmal.
Musste auf den Bauch Sie. Legen.
Herr Botschafter, wirklich bei allem Respekt, ich stelle Ihnen eine sehr klare Frage. Wir können eins nach dem anderen besprechen. Bitte distanzieren Sie sich zumindest von den Gräueltaten, wenn schon nicht von der Terrororganisation Hamas, von dem bestialischen Abschlachten vom 7. Oktober.
Also, man muss sich das mal vorstellen. Also, sie legt immer noch einen drauf und fragt ihn jetzt allen Ernstes, ob er sich denn wenigstens von dem Terror distanziert, wenn schon nicht von der Hamas. Also,
Frau Hayali, unsere Position ist klar. Jegliche Angriffe auf Zivilisten, egal von welcher Seite, sind völkerrechtswidrig und diejenigen, die sowas begangen haben, müssen zur Rechenschaft gezogen werden, gemäß Völkerrecht. Das ist unsere klare Position. Ich sage noch dazu, man muss das innerhalb eines Kontexts sehen. Und dieser Kontext ist 56 Jahre Besatzung, 15 Jahre Blockade des Gazastreifens, Siedlungsbau, Verhaftungen, mehr als 5000 politische Häftlinge. Das ist dieser Kontext.
Herr Botschafter,
das alles, Untersuchungskommission, ja,
das alles eine Geschichte hat, ist klar, ist auch unbestritten.
Ja, und damit sind wir bei dem zweiten Punkt, den ich eben angedeutet habe. Sie sagt, natürlich, alles hat eine Vorgeschichte, unbestritten. Das ist aber das Problem, dass nämlich genau diese Vorgeschichte im Prinzip grundsätzlich ausgeblendet wird. Ich muss ganz kurz auf die Ukraine zu sprechen kommen, denn da wurde das ja genauso gemacht. Es gab sogar früher von öffentlich-rechtlichen Sendern, zum Beispiel von dem allwissenden Georg Restle, gab es durchaus kritische Berichterstattung über die faschistischen Kräfte in Ukraine und deren unglaubliche Einflussmöglichkeiten, die sie dort hatten und haben. Gut, das sagt er jetzt heute nicht mehr. Im Übrigen sagt er überhaupt nichts mehr von dem, was er damals mal gesagt hat. Er hat auch über den Putsch in Kiew auf dem Maidan berichtet. Sehr kritisch und für mein Empfinden journalistisch absolut handwerklich sauber gemacht. Von all dem will er nichts mehr wissen. Die Geschichte ist weg. Wie ausgelöscht. Schlimmer noch, sie wird jetzt sogar neu erzählt. Inzwischen ist es eben so oder wieder so, dass der Putsch, finanziert mit 5 Milliarden US-Dollar, der Putsch in Kiew auf dem Maidan, dass der in der Geschichtsschreibung jetzt halt Widerstand von Demokraten, Leuten ist, die Freiheit und Menschenrechte wollen und die von dem unterdrückten ukrainischen System, das damals in Regierungsverantwortung war, weg wollten. Dieses System, dieser Präsident, wurde dann verfassungswidrig abgesetzt, was per Verfassung überhaupt gar nicht möglich gewesen sein hätte dürfen. Der neue Präsident wurde installiert und vom Westen, obwohl verfassungswidrig ins Amt gekommen, sofort akzeptiert. Ich will jetzt hier keine Ukraine-Geschichte erzählen, das würde den Rahmen sprengen. Aber diese Geschichte ist faktisch nicht mehr da, die ist weg. Aus den öffentlich-rechtlichen Medien ist die verschwunden. Und wenn sie jetzt sagt, dass es natürlich und selbstverständlich so ist, dass es eine Vorgeschichte gibt, auch zwischen Israel und Palästina, und dass sie dafür so wahnsinnig viel Verständnis hat und das natürlich auch alles berücksichtigt, dann lügt sie uns allen ins Gesicht. Das ist falsch, was sie sagt. Das ist einfach gelogen, was sie sagt. Denn offensichtlich all das, was er jetzt versucht hat, hier und da, er versucht es gleich nochmal, in den Kontext zu bringen, wird von ihr komplett ignoriert. Und wirklich, an der Stelle, ich muss das nochmal betonen. Jedes Ereignis und natürlich auch und ganz besonders jeder Krieg hat eine Vorgeschichte. Um den Grund des Krieges zu verstehen, und um Lösungen zu finden, um einen Krieg zu beenden, muss man die Vorgeschichte kennen. Gabriele Krone-Schmalz wird ja nicht müde, das zu sagen, dass Verstehen nichts mit Verständnis zu tun hat. Natürlich kann man kein Verständnis haben für das, was die Palästinenser am 7. Oktober angerichtet haben. Das ist doch überhaupt keine Frage. Muss man sich etwa davon jetzt auch schon distanzieren? Herrje, nein. Es gibt kein Verständnis für diese Taten, für diese grauenvollen. Aber man muss es verstehen und verstehen, ohne Verständnis zu haben. Und verstehen kann man es nur, wenn man sich die Geschichte dieser Entwicklung anguckt. Das versucht der Botschafter hier einmal mehr ins Gespräch zu bringen. Es gelingt ihm nicht, weil Dunja Hayali davon nichts wissen will. Wie es in den Öffentlich-Rechtlichen so ist und wie es ja auch da draußen bei euch häufig ist. Wenn ihr die Palästinenser verurteilt und sagt, es gibt keine Rechtfertigung für diese Taten. Natürlich gibt es keine Rechtfertigung, aber es gibt auch keine Rechtfertigung für das, was Israel vorher seit über 50 Jahren gemacht hat und was Israel jetzt auch nachher, nach den Anschlägen gemacht hat. Es gibt auch dafür keine Rechtfertigung. Wie kann man denn sagen, dass es auf der einen Seite für eine schreckliche Tat keine Rechtfertigung gibt und die schrecklichen Taten, die davor und danach von der anderen Seite aus stattgefunden haben oder stattfinden, dass die gerechtfertigt sind? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und wie kann man denn die Situation der Palästinenser über Jahrzehnte, über 50, fast 60 Jahre, wie kann man diese Situation einfach ignorieren? Wenn man das tut, dann wird man nichts verstehen. Weder mit noch ohne Verständnis. Dann wird man nichts verstehen. Und wenn man nichts versteht, dann kann man im Grunde genommen nur den Raum, den man zur Verfügung bekommt, nutzen, der sich zwischen Wand und Tapete abspielt. Und das ist halt relativ wenig.
Die Eskalation am Tempelberg, die Razzien der israelischen Armee im Westjordanland mit etlichen Toten, die Siedlungspolitik, das ist alles, also das alles, was ich aufgezählt habe, rechtfertigt doch aber nicht, was am vergangenen Wochenende, also am 7. Oktober passiert ist. Wieso fällt es Ihnen so schwer, da deutliche Worte zu finden?
Das sind deutliche Worte. Ich habe gesagt, jegliche Angriffe auf Zivilisten, egal von welcher Seite, sind zu verurteilen und gegen das Völkerrecht. Und diejenigen, die das begangen haben, müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Wie klarer wollen Sie das haben?
Okay, das heißt, auch in Ihren Augen hat Israel jetzt ein Recht auf Selbstverteidigung.
Selbstverteidigung heißt nicht, ein Gemetzel anzurichten im Gazastreifen. Was heißt denn Selbstverteidigung? Selbstverteidigung, es gibt auch ein Kriegsgesetz, es gibt eine Verhältnismäßigkeit, es gibt darauf zu achten, dass Zivilisten nicht zu Schaden kommen. Das sind die Sachen, die Israel nicht achtet. Aber die bedingungslose Solidarität mit Israel seitens der EU, seitens vieler europäischer Länder, allen voran Deutschland, ohne Israel daran zu erinnern, dass sie eine Besatzungsmacht ist,
aber das stimmt
führt
doch nicht
dazu, dass das, Netanyahu das interpretiert hat als
aber das stimmt
ein
doch
Lizenz
gar nicht
zum Morden.
Das stimmt aber, Herr Botschafter, wirklich, das stimmt doch nicht, was Sie jetzt hier behaupten. Bleiben wir doch bitte bei den Fakten.
Erneut möchte sie gerne bei den Fakten bleiben. Die Fakten sind so, das ist jetzt, weiß ich gar nicht, 2-3 Tage her, dieses Interview. Tatsächlich ist es so, dass inzwischen von der ganzen Welt und auch durchaus aus Europa, von Antonio Guterres beispielsweise und auch noch von diversen anderen Politikern in Europa, doch ziemlich heftige, harsche Kritik an Israels Reaktion auf diese Terroranschläge kommen und dass es dabei vornehmlich um das humanitäre Völkerrecht geht. Wenn es jetzt aber um die Verteidigung Israels geht und darauf will unsere manipulative Fernsehschnitte ja hinaus, wenn es also um die bedingungslose Solidarität mit Israel geht, dann bedeutet das, dass im Grunde genommen auch alles, was Israel jetzt anrichtet, ja, auf deutsche Toleranz trifft. Und davon sind wir wahrlich nicht weit entfernt. Im Grunde genommen sind wir sogar mittendrin. Und man sollte sich bitte nochmal bewusst machen, dass er gerade gesagt hat, allen voran Deutschland. Deutschlands Rolle auf der Welt bei den internationalen Konflikten, Deutschlands eskalierende, kriegerische Rolle auf der ganzen Welt, wird von der ganzen Welt sehr genau beobachtet und sehr genau wahrgenommen. Man kann davon ausgehen, dass Deutschland in Zukunft, sagen wir mal ab jetzt, rückwirkend geht's ja leider nicht, aber dass Deutschland in Zukunft bei diplomatischen Gesprächen, um welche Konflikte auch immer zu bereinigen, keine Rolle mehr spielen wird. Niemand, der noch bei Verstand ist, wird darum bitten, einen deutschen diplomatischen oder politischen Vertreter in welchen Konflikt auch immer zu holen. Aber die nachwachsende Generation Und auch die jetzige Generation von Politikern auf der ganzen Welt, die registrieren sehr wohl Deutschlands Haltung. Und Deutschlands Haltung könnte aggressiver, kriegerischer und eskalativer tatsächlich kaum sein. Einmal mehr kaum sein.
Fakten sind, dass der US-Präsident, der deutsche Kanzler und viele andere die Israelis auch dazu aufgerufen haben, sich an das Völkerrecht zu erinnern und das auch einzuhalten. Und das wissen sie doch.
Nie wurde das Wort ein Besatzungsmacht benutzt. Nicht von Herrn Scholz, nicht von Biden. Und die ersten 4 Tage nach den tragischen Geschehnissen am 7. Oktober, es wurde kein einziges Wort, es wurde nur von einer bedingungslosen Solidarität mit Israel gesprochen. Man hätte Israel daran erinnern sollen, von Anfang an, dass Israel ein Besatzungsmacht, dass Israel das Völkerrecht respektieren soll.
Aber ich muss Sie dann offensichtlich an dieser Stelle nochmal daran erinnern. Dass all das, was wir jetzt sehen, ausgelöst wurde und nicht zu rechtfertigen ist, und zwar ausgelöst durch das, was die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober gemacht hat.
Und Gott, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht, ob sie es nicht verstehen will oder ob sie es wirklich nicht verstehen kann. Vielleicht ist sie einfach zu blöd. Ich weiß es nicht. Ich will es ihr ja gar nicht unterstellen. Aber mein Gott, man muss sich ja zumindest die Frage stellen, ob jemand vielleicht zu blöd ist. Wenn also jahrzehntelang die Palästinenser von den Israelis unterdrückt, eingesperrt, auch misshandelt, auch getötet werden. Es gab deutlich mehr palästinensische Tote als israelische Tote, wenn man sich mal die längere Geschichte dieses Konflikts ansieht. Wenn man also darüber hinaus davon ausgeht, dass die Palästinenser faktisch, ja, wie soll man sagen, also sie haben ja keine Mittel, sie haben ja keine Möglichkeiten, und auf der anderen Seite steht Israel hochgerüstet. Gut, nicht so hoch gerüstet, dass sie jetzt diese Anschläge hätten verhindern können, aber das ist ja noch eine andere Frage. Auf jeden Fall, es besteht halt eine komplette Ungleichheit, und es besteht auch eine komplette Ungleichheit. Also sie haben einen einfach komplett unterschiedlichen Status. Wir sprechen hier gewissermaßen von einem Freiluftgefängnis, das auch als solches behandelt wird. Und die Frage, die sich Dunya Hayali vielleicht mal stellen sollte und die sie hier eben nicht stellt, und da frage ich mich, ob irgendwas mit ihr nicht stimmt, ist eben die, wie lange können Menschen so ein Leid ertragen? Wie lange können sie das aushalten? Und dabei geht es auch nicht um die Frage, ob es Palästinenser oder Israelis sind oder Ungarn oder Russen oder Ukrainer oder was auch immer. Wenn man sich vorstellt, dass ein Land oder eine Bevölkerungsgruppe über mehrere Jahre oder Jahrzehnte unterdrückt, eingesperrt und misshandelt wird, völlig egal, wo auf der Welt das passiert, und auch völlig egal, wer der Besatzer ist, ob jetzt Israel oder wer auch immer. Wenn man sich das vorstellt, dann kann man eigentlich nur zum Schluss kommen, dass das nicht gut gehen kann auf Dauer. Das ist doch keine Raketenwissenschaft. Man kann sich auf die Seite Israels ja stellen, wenn man das möchte. Das ist doch völlig in Ordnung. Aber man kann dennoch nicht den Kontext außen vor lassen. Und man kann die Rollenverteilung zwischen Israel und Palästina nicht außen vor lassen. Es geht einfach nicht.
Hat Nein. ein Recht, die Terroristen, diejenigen, die dafür verantwortlich sind, zu bestrafen. Möglicherweise sogar auszulöschen. Wollen Sie das verneinen?
Tut mir leid, ich muss da jetzt noch mal rein. Terroristen zu bestrafen ist das eine. Dann sagt sie möglicherweise sogar auszulöschen. Nein. Das geht so nicht.
Sie ignorieren die Geschichte, Frau Hayali. Sie
ignorieren
56
Nein.
Jahre Besatzung.
Nein,
Sie
das
ignorieren
tue ich nicht.
15 Jahre Blockade, das es dazu geführt hat. Was erwarten Sie, dass Leute Blumen auf Israel schmeißen? Wenn Leute eingeschlossen sind? Wenn Wasser rationiert wird? Warum spricht man nicht vom Terror, wenn der israelische Verteidigungsminister die Palästinenser als menschliche Tiere bezeichnet?
Das wurde kritisiert.
Warum sagt man kein Wort, wenn er sagt, Wasser, Sprit und Essen kommt nicht nach Gaza? Das ist im 21. Jahrhundert von einem Minister in einem Land, was sich demokratisch nennt.
Die Aussage,
und dann fliegen
die Aussagen
alle
wurden kritisiert
Politiker
auf Druck
nach Israel,
der
um Solidarität
zu bekommen. Kritisiert.
Also. Die Aussage wurde kritisiert und auf Druck der US-Amerikaner gibt es auch wieder Wasser. Sie behaupten hier viele Dinge, die einfach nicht wahr sind.
Das stimmt nicht. Sie glauben die israelische Seite. Haben Sie verifiziert, ob tatsächlich Wasser in Gaza gibt? Haben Sie das verifiziert? Genauso wie Sie den Angriff von gestern verifizieren wollen? Aber was Israel sagt, wird als wahre Münze genommen?
Ja, das vielleicht nochmal ganz kurz vor Schluss. Die Frage der Verifizierung, da ist es jetzt inzwischen ja so, dass sich zumindest hier in Deutschland immer mehr die Erzählung durchsetzt, dass es dann doch gar nicht die Israelis gewesen sind und dass es ja Beweise gäbe. Ich muss allerdings offen dazu sagen und oder einschränkend dazu sagen, dass es auch in Deutschland und auch im Mainstream durchaus Medien gibt, die das inzwischen anzweifeln, die auch die verschiedenen Fakten, auf die Frau Hayali ja so wahnsinnig steht, sich mal ein bisschen genauer angeguckt haben und dann zum Beispiel gelöschte Videos von den Israelis, die vorher als angebliche Beweise für ihre Unschuld gelten sollten, angemerkt und kommuniziert und darüber berichtet haben. Also das gibt es durchaus. Ich bin tatsächlich fast ein bisschen positiv überrascht, dass es hier und da zumindest in deutschen Medien durchaus differenzierte Betrachtungen gibt, was zum Beispiel jetzt diese Krankenhausgeschichte angeht und auch was das Leid der Palästinenser an sich angeht. Das reicht ja sogar so weit, dass sogar, ich glaube, Baerbock jetzt irgendwie in die Nähe oder sogar nach Palästina, ich glaube, in die Nähe gereist ist, um zu sagen, wir sehen auch das Leid der Palästinenser. Also, das möchte ich nicht unterschlagen, auf keinen Fall. Es gibt diese Tendenzen und das spricht im Übrigen auch für eine vernünftige, kritische und freie und unabhängige Presse. Denn wenn die Medien auf diese Art und Weise Druck machen, indem sie wirklich recherchieren und vernünftige Medienerzeugnisse erstellen, dann wird dieser Druck auch auf die Politiker Einfluss nehmen. Das ist so. Und auf der anderen Seite, wenn sie keinen Druck machen, werden sie dementsprechend auch keinen Einfluss nehmen. Also, wie gesagt, ich bin nach wie vor der Meinung, dass unsere Presselandschaft einfach nur grauenvoll ist, genauso wie unsere politische Landschaft. Und auch die Positionierung im Israel-Palästinenser-Konflikt ist für mein Empfinden grauenvoll. Sie ist einseitig, sie ist zutiefst kurzsichtig, sie ist blind und sie ist darüber hinaus einmal mehr eskalierend. Hayali hat ja gerade vom Auslöschen der Hamas-Terroristen gesprochen. Jetzt werden wahrscheinlich an dem Bildschirm einige Leute sagen, tja, sind Terroristen, haben so und so viele Menschen umgebracht, also soll man sie auslöschen. Aber dann sind wir im Bereich der Selbstjustiz angekommen, beziehungsweise dann ist vom Völkerrecht überhaupt nichts mehr übrig. Und ich habe langsam den Eindruck, dass das Völkerrecht und humanitäre Ansätze, wenn sie denn nicht so richtig in den Kram passen, auch im Prinzip keine große Rolle mehr spielen. Aber das ist der Anfang vom Ende. Denn wenn es damit erstmal anfängt, und damit hat es ja schon lange angefangen, dann ist es im Grunde genommen eine Geschichte, die kaum aufzuhalten ist.
Und andere Nachrichten müssen verifiziert werden. Haben Sie jemanden in Gaza angerufen, ob Sie Wasser haben?
Unsere Korrespondenten und Korrespondentinnen sind vor Ort, sind auch in Gesprächen. Und wir berichten übrigens auch hier, nicht nur im Morgenmagazin, sondern im gesamten ZDF, auch über die palästinensische Seite. Und übrigens, wir distanzieren, beziehungsweise nicht distanzieren, sondern unterscheiden sehr wohl zwischen der Terrororganisation Hamas und den Palästinensern. Und zum Schluss, wir halten uns an Fakten. An dieser Stelle muss ich das Gespräch leider mit Blick auf die Uhr abbrechen. Herr Botschafter, danke für das Gespräch.
Ja, es ist ein Kampf gegen Windmühlen, ich weiß. Und wahrscheinlich werde ich auch bitterböse Kommentare kriegen. Aber irgendwann ist es dann auch egal. Ich habe im Prinzip auch alles gesagt, aber ich möchte es trotzdem noch einmal wiederholen, noch ein letztes Mal vielleicht irgendwie zusammenfassen. Das ist wirklich sinnvoll und dass es notwendig ist und dass es überhaupt nicht anders funktionieren kann, als sich jeden Konflikt, mit dem man es zu tun hat, in seiner Gänze anzuschauen und nicht nur kleine Ausschnitte zu betrachten. Man kann kleine Ausschnitte betrachten, man kann kleine Ausschnitte verurteilen, man kann kleine Ausschnitte auch beurteilen, aber es wird schwierig, daraus eine Gesamtbeurteilung für den gesamten, für den großen Konflikt herzustellen. Das funktioniert wirklich nur, wenn man die ganze Geschichte mit einbezieht. Das soll's für den Moment gewesen sein. Ich bin auf alles gefasst. Bösartige Kommentare inklusive. Macht nur, tangiert mich mittlerweile nicht mehr. Übrigens, kleines Rätsel noch zum Schluss. Auf die Frage, die der Botschafter an Hayali gestellt hat, ob sie denn verifiziert hätte, dass es in den palästinensischen Gebieten jetzt wieder Wasser gäbe. Was hat sie darauf noch geantwortet?